Guten Morgen miteinander, hier im Saal und zu Hause oder in den Ferien oder sonst irgendwo im Bildschirm. Ihr Lieben, die Predigt heute Morgen steht unter dem Thema Säen bzw. Geben ist gleich Ernten. Ein junger Mann hatte einen Traum. Er betrat einen Laden, hinter der Ladentheke sah er einen Engel. Hastig fragte er ihn: Was verkaufen Sie? Der Engel gab ihm freundlich zur Antwort: Alles, was Sie wollen. Darauf bat ihn der junge Mann: Dann hätte ich gerne das Ende der Kriege in aller Welt, immer mehr Bereitschaft, miteinander zu reden, die Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, mehr Zeit der Eltern, um mit ihren Kindern zu spielen und noch viele Dinge mehr. Da fiel ihm der Engel ins Wort und meinte: Entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Ach, sagte jemand zu mir vor einigen Jahren, ich möchte auch so Klavier spielen können wie du. Damals konnte ich es noch. Nun, sagte ich, dann besuche mal 7 Jahre lang jede Woche den Klavierunterricht, dann übe bitte, wenn möglich, täglich eine halbe Stunde und ein paar andere Tipps auch noch. Wenn wir bei anderen Positives entdecken, stehen wir in der Gefahr, sofort die Frucht haben zu wollen. Aber die gibt es nicht, es gibt nur den Samen. Auch in der Gemeinde Jesu ist das so. Wir können uns heute Morgen in diesem Raum versammeln, weil viele über Jahre gebetet, gearbeitet und gegeben haben. Und deshalb, weil unser Herr die Arbeit gelingen ließ. Einige, viele von euch haben gesät und dann durfte man über die Jahre ernten. Nur wer im Frühjahr Samen ausstreut, kann im Herbst Frucht ernten oder vielleicht noch ein paar Jahre später erst. Das gilt auch für unser persönliches Leben und für das Leben in der FEG Höfe. Ich muss euch bekennen, dass ich meinen Predigten über all die vielen Jahrzehnte im Dienst in den verschiedenen Gemeinden einen wichtigen Posten vernachlässigt habe. Das Reden über das liebe Geld. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon eine Predigt darüber gehört habt, keine Ahnung. Bestimmt nicht allzu viele. Auch hier gilt das Gesetz von Saat und Ernte. Hochinteressant. Das Neue Testament enthält 2084 Verse, die vom richtigen Umgang mit Geld reden. 16 von 38 Gleichnissen Jesu reden ebenfalls von den Finanzen. Ihr merkt, wie hoch dieser Stellenwert ist. Sie lehren uns in vielfältiger Weise, Gott gewollt, mit Geld umzugehen, damit wir den Segen Gottes empfangen. Jesus musste ja die meiste Zeit seines Erdenlebens als Handwerker auch mit Geld umgehen. Wenn er das Mammon-Denken geißelt, meint er das gierige Streben nach Reichtum und Sicherheit, was doch nur von Gott alleine kommen kann. Dagegen ermahnt er uns, haushalterisch mit Geld, dem ungerechten Mammon umzugehen. Erstaunlich also, warum trotzdem so viele Menschen, selbst gläubige Christen, sich nicht danach richten, zu ihrem eigenen Schaden. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Geld in unserer Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Wollerau, Steuerparadies und so, habe ich gehört. Mit Geld kann unendlich viel Gutes getan werden. Es kann aber auch Menschen völlig in den Bann ziehen. Immerhin war das entscheidende Motiv, dass Judas seinen Herrn, Jesus, den Sohn Gottes, verraten hatte, 30 Silberlinge, vielleicht 70 Franken, plus minus, je nach Kurs, weiß man nicht heute, nicht mehr so ganz genau.
So, und jetzt denken einige zu Recht, warum redet der heute Morgen übers Geld? Hat mich der Toni gestern auch gefragt. Hast du etwas gehört von Ebbe in der Gemeindekasse oder so? Hab gar nichts gehört, kein Ton, keine Ahnung. Mir geht es einfach nur grundsätzlich um das Thema. Und im Übrigen, wenn die Gemeindekasse gefüllt ist, lässt sich leichter darüber reden, wie wenn sie leer ist. Ganz klarer Fall. Ich danke allen Gebern, die gegeben haben über die vielen Jahre, die es euch als Gemeinde FEG Höfe gibt. Und ich wünsche euch von Herzen den Segen unseres himmlischen Vaters, und Jesus will das auch. Aber dafür gibt es verschiedene Bedingungen. Über eine Bedingung des Segens Gottes rede ich heute Morgen. Erstens muss ich geben wollen, und zum anderen kann ich mir beispielsweise durch eine falsche Einstellung zum Geld den Segen Gottes blockieren. Matthäus 6, 24 zitiere ich an dieser Stelle. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Wort Mammon wurde damals als eine Art Götze verstanden. Das heißt, Geld kann zur Macht werden. Geld kann zum Götzen werden, der mich beherrschen kann. Ähnliches schreibt Paulus seinem jungen Arbeiter, Mitarbeiter Timotheus. Ich lese euch dazu 1. Timotheus 6, Verse 6 bis 12. Dabei ist in der Tat jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Denn wir sind auf diese Welt gekommen, ohne etwas zu besitzen. Und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wie oft sind die Menschen, die um jeden Preis reich werden wollten, den Versuchungen des Teufels erlegen? Wie oft haben sie sich in seinen eigenen Netzen gefangen? Solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse wächst aus der Habgier. Schon so mancher ist ihr verfallen und hat dadurch seinen Glauben verloren. Wie viel Not und Leid hätte er sich ersparen können. Du aber, mein lieber Timotheus, gehörst Gott und dienst ihm. Lass dich deshalb von all diesen Dingen nicht gefangen nehmen. Bemühe dich vielmehr mit aller Kraft um ein Leben, mit dem du einmal vor Gott bestehen kannst. Setze alles daran, dass dir nichts wichtiger wird als Gott, dass du an ihn glaubst und deine Mitmenschen von ganzem Herzen liebst. Begegne ihnen mit Geduld und Freundlichkeit. Jetzt aber, um jegliches Missverstehen auszuräumen, will ich einiges klarstellen. Der lebendige Gott sagt Ja zum Eigentum. Das ist mir ganz wichtig. Er sagt Ja zum Eigentum. 2 von 10 Geboten schützen das Eigentum des Einzelnen. Du sollst nicht stehlen, ist das eine. Das andere, du sollst nicht begehren deines nächsten Besitzes. Und dann wird alles aufgezählt, was der Nächste haben kann. Frau und auch andere Dinge, rein materielle Dinge. Gott will nicht die hoffnungslose Armut. Das ist mir wichtig. Das wird heute nicht mal falsch verstanden. Darum hat er auch hier genaue Anweisungen gegeben. Auch im Neuen Testament hören wir nichts vom Lob der Armut, aber sehr wohl über die Gefahr des Reichtums. Und außerdem, wer nichts hat, kann auch nichts geben. So einfach ist das. So viel zum Grundsätzlichen, jetzt zum Speziellen. Ich habe das Gesetz das Gesetz Saat und Ernte etwas erweitert und möchte sagen, zusammengeben und zusammen ernten, dann betrifft das noch viel mehr auch uns als Gemeinde. Zusammengeben, zusammen ernten. Ich bin mir voll bewusst, wie heikel dieses Thema ist, weil man über Geld nicht spricht. Das hat man vielleicht. Ich hoffe sehr, dass niemand so denkt wie jener Mann, der sich nicht viel um Religion und christliche Gemeinde kümmerte. Eines Tages hörte er eine Predigt über das Geld. Der erste Punkt lautete: Suche so viel zu bekommen, wie du kannst. Nicht schlecht. Der zweite Teil: Suche so viel zu sparen, wie du kannst. Das gefiel dem Zuhörer eigentlich recht gut. Da kam der Redner zu seinem dritten Teil, der lautete: Suche so viel zu geben, wie du kannst. Sofort pfiff für den Zuhörer der Wind aus einem anderen Loch. Ach, wie schade, sagte er. Es fing so schön an, jetzt hat er alles verdorben. Sprach's und ging unwillig davon. Also, danke, wenn ihr heute nicht der Vollmacht, auch zu Hause nicht abdreht. Und sonst auch nicht. Und ich muss euch gestehen, ich kann mir noch viel weniger vorstellen, dass ihr jene Art Zuhörer gleich, denen der englische Prediger Spurgeon schon im 19. Jahrhundert begegnete. Nach einer Freiversammlung ließ er seinen Hut herumgehen. Das war damals scheinbar so üblich. Niemand legte etwas hinein. Keinen Cent, keinen Rappen. Nein, in England gibt man was anderes. Was gibt man da? Egal. Penny. Gut, danke. Es war also nichts drin. Die Anwesenden waren gespannt, wie er nun das übliche Dankgebet formulieren würde. Verdutzt schaute er in den leeren Hut. Dann betete er laut: Herr, ich danke dir, dass mir diese geizige Bande wenigstens meinen leeren Hut zurückgegeben hat. Amen. Jetzt zurück zum Wort Gottes, das uns leiten will, auch in finanziellen Dingen. 2. Korinther 9, Vers 6 lesen wir folgendes. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, also wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Übrigens, hier schreibt Paulus im Zusammenhang über die Geldsammlung in der Gemeinde. Es hilft alles nichts. Wir müssen mit Geld leben. Jesus fordert seine Leute sogar auf, es für die gute Sache zu nützen. Er sagt: Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Eigentlich ein widersprüchlicher Auftrag, aber so ist es. Obwohl uns der vergiftete Charakter des Geldes bewusst ist, nehmen wir es, verwenden es und machen es für Gottes Zwecke positiv brauchbar. Christen sollen das Geld gebrauchen, sich aber nicht von ihm beherrschen lassen. Viele Bibelstellen reden davon, warum Christen überhaupt geben sollen. Ihr Lieben, wir werden ja von unserem himmlischen Vater jeden Tag beschenkt. Darum lasst uns unter anderem auch ein offenes Portemonnaie haben. Sagt das Wort Gottes auch etwas über solche, die nicht geben? Ja, es hat Folgen für ihren Glauben. Vergleiche die Timotheus-Stelle, die ich vorhin gelesen habe. Die Gefahr des Abfalls vom Glauben besteht, wenn ich nicht gebe. Schmerzen jeglicher Art können die Folge sein, wenn ich nicht gebe. Können, muss nicht, können. Malachi 3, Vers 8 steht folgendes: Ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht: Womit betrügen wir dich? Antwort: Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Im Klartext: Wer nicht gibt, betrügt den Schöpfer. Aber welcher Christ kann das schon wollen? Manche sagen dann hier recht selbstbewusst: Ja, dein Zitat stammt aus dem Alten Testament. Nun, dann sage ich es neutestamentlich. Hört genau zu. Wir sind nur Verwalter.
uns gehört gar nichts. Gott gehört alles. Es geht im Grunde nicht darum, wie viel wir geben, sondern wie viel wir behalten. Das ist Neues Testament. Also das Alte Testament ist noch ein bisschen angenehmer, oder? Aber das macht die Frage, wie viel wir geben sollen, nicht unbedingt einfacher. Wo liegt der gute Ausgleich zwischen dem, was wir glauben und Opfer nennen, und dem vernünftigen Abwägen von finanziellen Möglichkeiten und Grenzen? Die kann ich auch auf keinen Fall pauschal beantworten. Mit irgendwelchen Formeln vielleicht sogar. Ich sage manchmal immer, wer nicht weiß, wie viel er geben soll, soll doch mal mit 10% anfangen, mit dem Alter, in der alttestamentlichen Regel von 10%. Aber auch hier wird es schon kritisch. Wer als Familie mit 3.000 Franken im Monat leben muss, für den sind 300 Franken sehr viel. Fast unzumutbar viel. Wer 30.000 Franken verdient im Monat, kann mit 27.000 nur recht gut leben. Also ich könnte es. Also das mit 10% kann nur ein erster Schritt sein. Ja, meint jemand vom Brutto- oder vom Nettoeinkommen? Naja, wie schrieb Paulus den Korinthern, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Grundsätzlich gilt, 90 ist mehr als 100. Das ist nicht nach Adam Riese, das ist nach der Bibel. 90 ist mehr als 100. Das könnt ihr euch grundsätzlich merken. Als unsere Kinder schon vor vielen Jahren, also noch ein bisschen kleiner waren, jünger, zum ersten Mal 50 Rappen Taschengeld bekamen für die Woche, haben wir gesagt, 10% kommt ins Reich Gottes. 5 Rappen. Das hat sich bis heute bewährt. Es gibt ein altes Sprichwort, das heißt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Ich kann es gendermäßig nicht ausdrücken, ich will es auch nicht. Wenn wir schon bei Zahlen sind, dann möchte ich doch noch etwas sagen zu solchen, die meinen, ich kann nichts geben, weil es sowieso kaum reicht. Vielleicht liegt das gerade daran, weil du nichts gibst. Noch einmal, 90 ist mehr als 100. Ja, soll ich auch dann den Zehnten geben, wenn mein Ehepartner dagegen ist? Nun, Jesus will fröhliche Geber und keinen Dauerehekrach. Das ist mir schon wichtig. Versucht, einen Kompromiss zu finden, damit du wenigstens etwas geben kannst. Es ist mir jedenfalls keine Person bekannt, die regelmäßig gespendet und deshalb anschließend Mangel gelitten hätte, aber umgekehrt sehr wohl. Erlaubt mir hier mal ein ganz offenes Wort. Ich weiß, dass nur durch treues Geben von vielen aus eurer Mitte es die FEG-Höfe bis heute gibt. Vermutlich geben manche sogar mehr als 10%. Ich habe keine Ahnung, geht mich auch nichts an. Ich bilde mir auch nicht ein, dass euer ganzes Opfer in der Gemeindekasse landen sollte. Denn es gibt ja so viele gute christlich-soziale Werke und Missionen. Aber konkret gefragt, habt ihr euer Budget für das Opfer in die Gemeinde oder in das Reich Gottes schon gemacht? Wenn das klar ist, dann rechnet über die Ferienausgaben, über die neue Polstergarnitur, das neue Auto und dergleichen nach. Und achte darauf, dass du nicht mehr für Reisen ausgibst, wie fürs Reich Gottes. Also, das ist ein Rat von mir. Einfach langfristig gedacht. Ich gönne jedem eine große Reise, aber das Verhältnis sollte meines Erachtens stimmen. Das ist kein Gesetz, das ist ein Rat. Martin Luther ist euch allen wahrscheinlich ein Begriff. Der hat immer sehr direkte Rede geliebt. Da sagt er zum Beispiel, 3 Bekehrungen sind nötig. Die Bekehrung des Herzens, des Verstandes
und des Geldbeutels. Hat was. Hat was. Hat was. Sprüche 21, Vers 20. Ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand. Ein Narr, Dummkopf, aber verschwendet gleich wieder alles. Verputzt alles. Aber bitte sparen nicht mit dem Wort verwechseln, das mit G anfängt. Und außerdem Vorsicht mit Schulden. Allerdings besteht ein Unterschied zwischen Konsumschulden und Belehnung einer Immobilie. Aber auch bei Hypotheken kann man es übertreiben. Weiß nicht, wie es aussieht in der Schweiz, wenn mal die Hypotheken von 1 auf 5% hochgeht, wie es mal war. Sprüche 22, Vers 7. Wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Oder? So wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Sprüche 22, Vers 7. Also ganz praktisch, alltägliche Ratschläge hat hier die Bibel parat über Finanzen und dergleichen mehr. Und noch ein Bibelwort, Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das sind schon große Geheimnisse. Und hier geht es auch um materielle Dinge in dem Zusammenhang. Ganz bewusst verzichte ich auf großartige Beispiele, die immer wieder gerne erzählt werden in diesem Zusammenhang. Die kleinen Dinge des Alltags, die machen es doch aus. Beim Geld hört nicht die Freundschaft auf, sondern fängt das Vertrauen auf Jesus erst richtig an. Ach, dachte ich vor einigen Jahren, eigentlich wäre das eine Rechnung für die Gemeindekasse. Aber da herrschte damals Ebbe. So habe ich sich einfach selber bezahlt. Wenige Tage später bekomme ich einen Brief von einem Gemeindeglied. Ganz überraschend dachte ich, was schenkt die mir jetzt, was will die jetzt von mir? Dort stand Folgendes drin. Ich habe den Eindruck, dir den beiliegenden Betrag geben zu sollen. Was ist da, was in der Kuvert war? Genau dieser Rechnungsbetrag, den ich wenige Tage vorher aus meiner Tasche bezahlt habe, anstatt aus der Gemeindekasse. Wahrscheinlich könnten viele von euch Ähnliches erzählen heute Morgen. Eines weiß ich, wenn ich damals die Rechnung nicht selber bezahlt hätte, dann hätte ich ganz bestimmt nicht diesen Brief bekommen. Finanziell war alles gleich geblieben, plus, minus, null, wie auch immer. Aber die Freude, die war wesentlich mehr wert als mancher Franken. Und genau diese Freude der Erfahrung mit Jesus ist das Entscheidende. Wer nichts gibt, wird auch die Freude des Gebens nicht erleben. Darum geben ist seliger als nehmen. Kennt ihr wahrscheinlich alle dieses Zitat. Wer viel gibt, wird viel ernten, schreibt Paulus den Korinthern. Anders formuliert, vielleicht überraschend für euch, wer viel Materielles gibt, wird viel Geistliches ernten und umgekehrt. Wer wenig Materielles gibt, wird wenig geistlich ernten. Möchtest du, dass Gott dich segnet? Dann gib gern und fröhlich und fangen wir vielleicht heute Morgen damit an. Das Thema der Predigt heißt heute Morgen eben zusammengeben, gleich zusammen ernten. Der zweite Punkt kann ich nur erwähnen, nur so viel. Im Bereich der Finanzen gibt es nicht unbedingt schnelle Lösungen. Manchmal kann eine Wende in der Finanzplanung Jahre dauern, manchmal kann es schnell gehen. Aber es braucht einen langen Atem. Auch der Glaube an Jesus Christus braucht Geduld. Geduld, unsere vorgenommenen Ziele zu erreichen. Prediger 7, Vers 8 steht, der Ausgang einer Sache ist besser als der Anfang. Ein Geduldiger ist besser als ein Hochmütiger. Oder Sprüche 16, 32. Besser ein Langmütiger als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Selbstbeherrschung ist besser als eine Stadt bezwingen. Ich fasse zusammen. Und dann haben wir hier noch eine Folie, wo könnt ihr das nachlesen. Sehen oder geben ist gleich ernten. Der lebendige Gott sagt Ja zum Eigentum. Das ist wichtig. Denn wer nichts hat, kann nichts geben. Das ist ganz einfach. Und wer gibt, wird genug für sich selbst haben. Aber der fällt ein N. Und wer gibt, investiert. Es ist eigentlich nicht Opfern. Es ist eigentlich eine Investition. Eine geistliche Investition, auf der Segen Gottes liegt. Für sich selber, für die Gemeinde, für die Mission, für irgendwo Arme in der Welt, wie auch immer. Vieles von dieser Ernte sieht man gar nicht. Menschen werden versetzt vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes, weil du gegeben hast. Sie werden ermutigt, getröstet, ermahnt, korrigiert. Sie haben die Hoffnung des ewigen Lebens bekommen, weil du gegeben hast. Und was auch noch wichtig ist, wer gibt, kann oder muss sogar warten. Zwischen Saat und Ernte liegt immer eine gewisse Zeit. Kein Bauer sät heute und kann morgen schon ernten. Das weiß er ganz genau. Er muss warten. Er muss es reifen lassen. Leider gibt es immer wieder Christen, die einen Handel mit Gott treiben wollen. Also sagen sie, diesen Monat gebe ich dir den Zehnten. Aber wenn ich bis zum Ende des nächsten Monats nicht von der Ernte entdecke, gebe ich wieder auf. Wer so denkt und handelt, vertraut nicht, sondern rechnet und kalkuliert. Ernten hat aber immer etwas mit Warten und mit Vertrauen auf den lebendigen Gott zu tun. Darum, ihr Lieben, lasst uns heute Morgen geben, damit wir morgen oder spätestens im Himmel ernten können. Ich bete noch. Lieber Herr Jesus, das Thema vom Geld ist nicht so beliebt wahrscheinlich. Und doch gehen wir jeden Tag damit um. Kommt keiner an Geld vorbei. Das wusstest du auch. Und du wusstest auch um die Gefahr. Deshalb hast du uns so viele Ratschläge gegeben. Wir bitten dich, lieber Herr, lass uns im Glauben geben, im Wissen, dass wir zu deiner Zeit ernten dürfen, auf deine Art. Du weißt, wie es uns heute bewegt, was jeder vielleicht gerechnet hat oder wie auch immer. Lass uns einfach dir vertrauen. Ja, und im Glauben riskieren, dass du das Geben segnest. Ich danke dir, dass du geduldig bist und dass du uns dabei hilfst, ganz praktisch unseren Alltag richtig mit dem Geld zu gestalten. Amen.